Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurem Erfolgspodcast, dem Tacheles Talk. Das ist ja genau der Podcast, der immer mal wieder sehr bekannte Menschen oder auch vor allen Dingen sehr interessante Menschen, vor allen Dingen mit interessanten Stories, vors Mikrofon holt, beziehungsweise diesmal in der Premiere auch vor die Kamera holt, weil wir diesmal das auch aufzeichnen. Das Ganze ist also auch bei Simone Wink schon dann bei YouTube zu sehen. Also das alles wird dann bei YouTube sehen. Wir sehen aber auch die Tonspur als Podcast dann bei iTunes und Spotify auf den bekannten Kanälen wieder mit reinsteigen. Ja, erstmal herzlich willkommen, liebe Simone.
Herzlich willkommen, Michael.
Das ist jetzt, wie gesagt, der Premiere. Ich hier in Kiel, deswegen auch das Moin Moin vorweg. Und bei dir sagt man schon Kölle Alaaf, oder was sagt man bei euch?
Ja, noch nicht ganz. Ich komme ja aus dem Bergischen Land, aus Solingen. Da ist das noch nicht so mit dem Kölle Alaaf.
Aber so weit bis Köln ist es nicht, glaube ich.
Nee, 35 Kilometer.
Ah ja, siehst du, das ist ja Heimspiel. Okay. Ja, wunderbar. Ja, herzlichen Dank, Simone, erstmal vorweg, dass du dir die Zeit nimmst hier für das Interview. Sehr und damit ja auch die Zeit für die Zuhörer draußen. Und ich bin auf dich gestoßen, weil wir uns mal über den Weg liefen bei einem Speaker-Event. Da hattest du einen Auftritt, ich hatte auch einen. Ich habe halt über schwierige Menschentypen und so weiter gesprochen, ob Menschen ätzend sind oder vielleicht doch nicht. Und dein Thema, das war aber in der Anmoderation oder auf den Flyern oder im Internet auch schon relativ leicht zu erraten, über was ich spreche. Dein Vortrag hingegen hieß irgendwas, können Hühner Leben retten? Ich glaube, ich gebe das richtig wieder, oder?
Ja, ganz genau.
Können Hühner Leben retten? Also sensationeller Titel. Der Spannungsbogen war natürlich da. Ich habe mich natürlich gefragt, wer ist denn das? Und was wird das für ein Vortrag? Und der eigentliche Grund aber, liebe Simone, ist deine Story dahinter. Und das heißt ja nicht ohne Grund Tacheles Talk bei mir. Ich würde also ganz gern mit dir auch ein paar Fragen besprechen, wo viele vielleicht dann auch mal ein bisschen ins Nachdenken kommen oder vielleicht auch mal ein bisschen schlucken. Denn bei dir ist Folgendes passiert. Du warst ja nicht immer Trainerin oder Coach, wie du es jetzt bist. Das ist ja relativ frisch noch alles bei dir, oder?
Das kann man so sagen, ja.
Sondern bei dir kam der große Umbruch, der du hast, wenn ich dich richtig kennengelernt habe, und wir haben uns ja schon oft begegnet und viele Telefonate geführt, du hast ja ein Riesenherz. Du hast irgendwann mal zwei Kinder adoptiert.
Ja, genau. Irgendwann stand Familienplanung an, ne, wie das so ist. Und ja, das hat nicht sofort geklappt. Und ich bin einfach ein ungeduldiger Mensch. Und irgendwann habe ich da mal nachts drüber nachgedacht und habe gedacht, Mensch, es gibt so viele Kinder. Ich habe gar keine Lust, so lange zu warten. Ich glaube, wir adoptieren welche.
Das war also
du, mein damaligen Ehemann.
Du warst also einfach faul.
Ja, faul und ungeduldig. Ich glaube, ungeduldig zieht sich durch mein ganzes Leben.
Ja. Und also das ist ja spannend, wenn man sich diese Arbeit nicht mehr machen will, dann ist das... Okay, aber so weit wollen wir nicht gehen.
Am letzten Endes eine gute Entscheidung. Wir sind zum Jugendamt gegangen, haben uns da beworben und ja, da war man auch ganz angetan und dann kam so die Frage, ja, würden Sie denn auch so ein Kind nehmen, was vielleicht so eine Kleinigkeit hat? Mhm. Gott, 25 Jahre alt, ne? Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen.
Haben wir mit Kleinigkeit meine ich nicht die Mitgift oder ein Erbe, sondern...
irgendwelche Beeinträchtigungen, irgendwelche Handicaps oder ziemlich doofe Vorgeschichten, sowas in der Art. Ja, dann haben wir mal ja gesagt und dann waren die Feuer und Flamme. Ich wusste damals halt nicht, dass es so viele Kinder gibt, die wirklich ein Handicap haben und die halt keiner haben will.
Ja.
Wir haben nur 6 Wochen gewartet und dann kam das erste Kind mit einer Diagnose. Die habe ich erstmal gar nicht richtig verstanden. Mit Medizin hat die überhaupt nichts zu tun. Aber wir haben gedacht, ach, wir machen das mal. Ja, und das Jugendamt hat sich gefreut, dass sie so nette Leute gefunden haben, die so gar keine Ahnung haben. Wir haben dann unsere Tochter bekommen, die unter der Geburt einen schweren Sauerstoffmangel hatte und über 40 Reflexe fehlten aufgrund des Sauerstoffmangels, die ein Franceschetti-Syndrom hatte.
Nochmal bitte, wie heißt das Syndrom?
Franceschetti-Syndrom.
Franceschetti-Syndrom.
Ja, es ist sehr, sehr selten auch noch. Das konnten wir dann in der Folge feststellen. Da wissen nicht viele Ärzte, wie das funktioniert. Da gehen Schluckstörungen mit einher, da gehen Missbildungen mit einher und vor allen Dingen eine Schwerhörigkeit. Das war dann so die erste Herausforderung, die wir hatten.
Wie alt war die Tochter damals, als ihr sie bekommen habt?
4 Wochen alt.
Bitte?
4 Wochen alt.
4 Wochen erst?
Ja.
Und Die leiblichen Eltern, die leibliche Mutter, die ist, was ist da passiert? Also wollte das Kind einfach...
Ne? Vom sozialen Milieu her nicht so optimal. Sie hatte schon ein Kind abgegeben, weil sie es nicht gut auf die Reihe bekommen hat. Und da war bei der Kim gar keine Frage, dass sie sofort abgegeben wird.
Also nicht so, dass die Mutter verstorben ist, sondern, weil das ist die Frage, worauf ich hinaus will. Es gibt ja... Ich bin jetzt kein ausgewiesener Kinderspezialist, beileibe nicht. Ich selber habe ja gar keine eigenen Kinder. Aber natürlich renne ich mit wachen Augen durchs Leben und für viele Gespräche auch mit vielen Menschen in meiner Kundschaft und in meinen Seminaren. Und viele haben ja genau davor Angst, dass wenn sie schwanger werden, dass eventuell dann mit dem Kind irgendwas nicht stimmt. Ich habe auch mal in einem meiner Podcast-Folge die Geschichte von Bernie Levchik vorgelesen und das geht ja
gehört und hatte Tränen in den Augen.
Ja, du bist natürlich auch noch direkt betroffen und kannst das alles viel besser nachempfinden. Für mich war es damals eher eine Motivationsstory zum Thema Durchhalten. Aber wie gesagt, viele haben ja eher Angst davor und ausgerechnet, du hast jetzt genau so ein, oder ihr habt damals auch genau so ein Kind auch gesucht. Und euch war ja vorher schon klar, dass das irgendwie nicht so ganz reibungslos läuft. Nicht nur eine Adoption, sondern auch noch eine Adoption von einem behinderten Kind mit einer recht seltenen Diagnose. Wie kommt das dazu?
Ich bin ein Mensch, ich denke nicht so furchtbar viel nach über das Leben. Also das wirkt zwar immer so, aber das ist nicht so. Ich höre was, ich sehe was und dann entscheide ich mich für irgendwas oder gegen irgendwas. Und das ist so. Ja, die Stationsärztin war auch ganz clever. Die hat gesagt, wir sprechen erstmal nicht, ich gebe Ihnen das Kind erstmal.
Ah, ja.
Mit der habe ich heute noch Kontakt, weil ich ja ab und zu noch Rettungsdienst fahre und dann treffe ich auch schon mal auf diese Stationsärztin, die da noch immer tätig ist.
Ja.
Und dann muss ich immer lachen und denke, das hat sie so clever gelöst.
Ja, das ist überhaupt erstaunlich. Das ist mir auch gleich bei dir aufgefallen, dass du eine... und das liegt sicherlich nicht an der Nähe zu Köln, sondern das ist einfach dein Temperament, dass du eine absolute Frohnatur bist, trotz dessen, was dir passiert ist. Und bevor wir gleich diesen Zeitsprung machen zu dem 19. Geburtstag, du weißt, was ich meine, oder zu dem 19. Lebensjahr deiner Tochter, wie war das mit dem zweiten Kind?
Ja, der kam 2 Jahre später, stand wieder ein Kind an, wo nicht klar war, warum so ein Entwicklungsrückstand da ist. Und ja, da hat man dann mal an uns gedacht und wir haben ihn auch aufgenommen und erst in der Folge festgestellt, dass er wirklich eine der bösartigsten Erscheinungsformen von Epilepsie hat.
Ja.
Wenn er keine Medikamente nimmt, hat er so 48 Anfälle am Tag der übelsten Art. Und ja, dieses Kind ist heute geistig und körperlich schwerstbehindert.
Nochmal, ich will ja gar nicht so ins Wort fahren. Nur du sagst das so, weil du das natürlich schon öfter erzählt hast. Aber ich habe eben verstanden, 48 oder bis zu 48 Epilepsieanfälle am Tag.
Ja.
Mhm.
Man muss sich vorstellen, es gibt verschiedene Formen von Epilepsie. Das sind nicht immer nur diese großen Krampfanfälle, wo die Leute dann auf dem Boden liegen und zucken.
Ja.
Es gibt auch so ganz kleine Anfälle, wo in einem Sekundenbruchteil der Stecker im Gehirn quasi gezogen wird und dann fällt derjenige vom Stuhl. Das reicht, diese Sekunde reicht, wo die Körperspannung flöten geht. Und da bis zu 48 am Stück am Tag haben wir mitgemacht. Das geht extrem an, die Substanz.
Von ihm wahrscheinlich körperlich, logischerweise, ja, von euch aber auch.
Schwerste Hirnschäden und du hast halt ständig ein Kind, was gerade mal wieder auf die geöffnete Schublade gefallen ist oder gerade mal wieder die Treppe runtergefallen ist.
Ja. Mhm. Okay, also das ist Wahnsinn. Wie geht denn das Umfeld? Also euer privates Umfeld, wie geht denn das damit um?
Also es hat sich niemand von uns abgewandt und hat gesagt, ihr seid total verrückt. Aber die Leute haben schon viele Jahre lang über uns gestaunt,
als ja.
Ich sowas machen kann.
Im positiven Sinne oder eher so, mein Gott, sind die verrückt, das Leben könnte so schön sein und ihr macht euch,
ja, so ein bisschen,
ihr ladet euch auch eine gewisse Bürde auf.
Am Anfang war sicherlich eine sehr große Skepsis da, aber... Dann sind das halt auch sehr herzige Kinder gewesen, die auch die Herzen der Skeptiker im Laufe der Zeit erobert haben. Und unser Freundeskreis, sehr groß, hat schon enormen Anteil daran genommen.
Und wahrscheinlich sind viele auch mit großem Respekt an euch herangetreten dann, oder? Also ich finde das ja. Respektvoll, diese Leistung, das ist der Wahnsinn. Ja,
das finde ich nicht nötig. Wir haben was gemacht, was wir wollten. Wir wollten Kinder großziehen, wir wollten Kinder einer Zukunft zuführen, die sie sonst nicht gehabt hätten. Und das war schon eine sehr erfüllende Sache. Es war auch stressig, sag ich dir.
Ja, ja, genau. Deswegen.
Manchen Notfall abgearbeitet, ohne jedes Hintergrundwissen. Und ich kann dir eine ganze Zeit lang lustige Kindergeschichten erzählen.
Und du warst aber damals, wenn ich das richtig weiß, Hausfrau und Mutter. Mhm, genau. Warst du nicht berufstätig? Was hat dein Mann gemacht damals zu der Zeit, wenn ich fragen darf?
Das war mein erster Mann. Der war Schlosser in der Bühnenbaufirma.
Okay.
Ja, das war so ein beschauliches Familienleben. Bis zur Trennung.
Also jetzt auch kein, da kommen wir gleich drauf, aber auch jetzt kein, das klingt jetzt nicht so, als wenn da ein Riesenvermögen dahinter wäre mit 20 Pflegekräften noch, die man sich mal einlädt und
ihr macht einen schönen
Urlaub irgendwo, sondern das war tatsächlich die Arbeit von euch beiden, beziehungsweise tagsüber denn ja auch hauptsächlich von dir.
Ja, so war das.
Simone, du hast eben schon was gesagt zum Thema Zukunft. Das Wort möchte ich mal aufgreifen. Lass uns mal einen kleinen Zeitsprung machen. Als ich dich damals kennenlernte, hast du ja den Vortrag auch darüber genau gehalten. Können Hühner Leben retten? Wir müssen noch nicht ganz so weit gehen, aber wir gehen mal auf dieses sehr traurige Datum, wo deine Tochter 19 war. Mhm. Erzähl da mal bitte.
Ja, die Kim war irgendwann 19 Jahre alt und sehr selbstständig geworden in der Berufsausbildung. Und man war richtig glücklich, weil das Kind hat sich in einer Art und Weise entwickelt, wie das niemand vermutet hätte. Und dann hat sie über Silvester ihre Freundin besucht in der Nähe von Celle und hat dort als Fußgängerin einen tödlichen Verkehrsunfall gehabt.
Okay, und wie ging es dann weiter?
Da steht die Welt still, da geht erstmal gar nichts weiter und es zerbricht einfach alles. Also man kann das überhaupt nicht beschreiben. Es fühlt sich tatsächlich an, als wenn die Welt still stehen bleiben würde. Und man hat erstmal zu gar nichts mehr eine Meinung. Also nicht zu dem, was da passiert ist, nicht zu den Umständen, was da passiert ist. Du hast keine Meinung mehr zu dir selber. Also ich wusste im gleichen Augenblick, dass ich mich schwer verändern würde. Ich hatte aber keine Ahnung, wohin. Und das sind ja so unterbewusste Gedanken, die man da hat, wo man im Nachhinein sagt, das habe ich gewusst. Ich erinnere mich, dass wir auf dem Krankenhausflur standen nach der Todesnachricht und ich da völlig verloren stand und dann kam mein Mann, hat mich in den Arm genommen und meine erste Frage war, schaffen wir das? Gesagt, ja, das schaffen wir. Und ich wusste da schon, wir schaffen das nicht.
Okay.
Die Situation, die steht heute noch wie neben mir. So klar kann ich mich daran erinnern.
Das brennt sich ein, das vergisst man nicht. Ne? Mhm. Ja, okay. Wie lange ist das her jetzt in etwa?
Das ist genau, jetzt muss ich eben überlegen, genau 12 Jahre her. Ziemlich genau.
Ja, es war im Januar auch, ne?
Genau, 4. Januar, genau.
Ja, ich merke gerade auch, wir haben das ja jetzt auch über Zoom, wir sehen uns ja jetzt hier, nicht nur die Tonspur, sondern wir sehen uns ja face-to-face sozusagen, also man merkt, es geht natürlich immer noch nahe, aber lass uns übrigens auch für meine Zuhörer draußen, das heißt der Tacheles-Talk und Simone, wir haben das ja vorher auch abgesprochen, dass wir darüber sprechen, also das ist jetzt nicht so, dass ich da unsensibel einfach drauf losfrage, sondern wir haben das vorher ja besprochen, dass es um dieses Thema auch geht. Und das ist ja auch ein Thema von dir eben, um anderen Menschen dann tatsächlich auch mehr Kraft zu geben, mehr Blei in den Rücken zu gießen, wie ich schon sage. Ne? Ich spreche da so, sehe mir das bitte nach, so ein bisschen unsensibel drüber. Jetzt war deine Tochter tot, wir machen nochmal einen kleinen Zeitsprung, 2 Jahre später. Und du hast es eben schon angedeutet, mit dem Wir war es dann irgendwie auch vorbei.
Ja. Nach 2 Jahren hat mein Mann mir gesagt, dass er mich verlässt, dass er eine andere Frau kennengelernt hat. Und ja, die Ehe hat das halt nicht ausgehalten.
So. Okay.
Sehe ich heute auch ohne Bitterkeit, aber zum damaligen Zeitpunkt, ich bin ja immer so ein sehr bedingungsloser Mensch, ich habe diesen Mann bedingungslos geliebt.
Okay.
Ja, ich stand. Das beste Bild ist, glaube ich, es war die dunkelste Zeit meines Lebens und Er hat meine Hand losgelassen und ist weitergegangen und hat mich stehen lassen. So empfinde ich das heute. Ohne Bitterkeit. Heute ohne Bitterkeit.
Ja, das heißt, es war schon auch ein bisschen Flucht bei ihm? Oder dass er aus der Situation heraus wollte?
Ja, von mir weg. Weg von der traurigen Frau. Obwohl ich immer von Anfang an geahnt habe, traurige Frau kann er nicht brauchen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, nicht zu viel zu trauern, aber meine Mühe war scheinbar nicht groß genug.
Ja, das heißt, ich meine das jetzt nicht despektierlich, aber er war vorher Schlosser, du warst vorher...
Nee, ich habe zwischendurch neu geheiratet. Ich habe mich verliebt.
Ja, okay. Ja, gut. Das ist ja ein normaler Zustand, das passiert ja millionenfach jeden Tag. Ja,
genau.
Und der neue Mann, was hat der beruflich gemacht?
Er ist Optiker und Akustiker.
Okay, jetzt weiß ich natürlich, geht mich auch nichts an, nicht unbedingt viel über den finanziellen Zustand. Aber für dich hat,
bitte was? Bis zu dem Zeitpunkt war der ganz normal.
Ganz normal, aber dann kam es eben bei dir jetzt, ne? Also das heißt, als Hausfrau und Mutter ist es ja nicht so, dass du da irgendwie Vermögen auf die Seite schaffst. Du hast zu Hause dann bei beiden Männern in einer gewissen Abfolge dann den Rücken freigehalten, hast dich um deine beiden Kinder gekümmert. Dann kam der erste Tiefschlag, der kaum zu überbieten ist mit dem Todesunfall deiner Tochter, und 2 Jahre später war dein Mann weg.
Mhm. Und jetzt, da war mein Leben, also das war der Punkt, wo ich dachte, mein Leben ist zu Ende. Kam ja noch, dass der totale existenzielle Ruin war. Ne? Ja. Ich habe dann nachts irgendwann um 1:30 die gemeinsame Wohnung verlassen, weil ich gedacht habe, ich bringe ihn um. Und ich stand nachts um 1:30 in Pantoffeln auf der Straße und mein Leben passte in eine halbe Plastiktüte. Ich hatte keine Krankenversicherung, ich hatte keine Wohnung, kein Auto, kein Einkommen, keinen Job, gar nichts mehr.
Und auch keine, zu dem Zeitpunkt keine Perspektive, was in Zukunft auf dich zukommt.
Ja. Überhaupt nicht.
Wo bist du denn dahin nachts?
Nachts, ich habe meine Freundin angerufen und habe gesagt, ich komme jetzt. Und dann hat sie gesagt, okay, ich koche Tee.
Okay, also da zeigt es sich auch wieder, wie wichtig Freunde sind. Ne?
Unglaublich.
Die echten Freunde, meine ich jetzt.
Unglaublich. Ohne meinen Freundeskreis hätte ich das nicht geschafft.
Ja. Okay, ja, Wahnsinn. Also du merkst, ich kenne deine Story schon ein bisschen, aber es ist auch für mich jedes Mal wieder dramatisch, das zu hören. Lass uns mal auf den Vortrag kommen, wo wir uns beide kennengelernt haben. Der Vortrag hieß ja, können Hühner Leben retten? Und ich sehe schon, dass du jetzt wieder anfängst zu grinsen, weil dieser Titel ist schon klasse. Wie kam das zu diesem Titel? Erklär das mal den Zuhörern bitte.
Wie kam es überhaupt dazu, dass ich das erzähle? Durch Gedankentanken, durch die Ausbildung zur Management-Trainerin ist man ja überhaupt erstmal in die Situation gekommen, dass man vorne vor irgendwelchen Leuten irgendwas erzählen muss.
Ja. Und ist dir das leicht gefallen? Warst du da Naturtalent oder
die Überwindung? Ich glaube, es liegt mir ein bisschen, ja. Und irgendwann hatte ich halt diese Idee, den Menschen zu erzählen, vom Zeitpunkt der Katastrophe bis zu dem Punkt, wo man zumindest ein Stück zurückgefunden hat in ein erfülltes oder sinnvolles Leben. Diesen Abschnitt wollte ich gerne zeigen.
Und für ich will noch mal kurz unterbrechen. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen, weil du bist ja nicht irgendwann in Köln aufgewacht und hast dich in den Lehrgang von Gedankentanken wiedergefunden. Da muss es ja vorher einen Prozess gegeben haben, der dich irgendwie dazu hingebracht hat, dass du könntest eventuell in der Richtung was bewegen oder deine Talente da wiederfinden.
Ja, nachdem ich von zu Hause weg bin und morgens um 2 Uhr bei meiner Freundin aufgeschlagen bin, habe ich sehr viel Unterstützung von meinen Freunden gekriegt. Ich habe erstmal wochenlang wechselnd bei meinen Freunden übernachtet, habe mich dann irgendwann beim Arbeitsamt und beim Sozialamt, so hieß es damals noch, gemeldet.
Ja.
Habe dann Sozialhilfe, sprich Hartz IV, bekommen und man rief über den Flur, da kommt jetzt die Frau sowieso, die muss jetzt mal Bargeld haben, das ist ein sozialer Notfall. Das war so einer der Tiefpunkte meines Lebens. Ja, und ich habe beim Arbeitsamt gesessen, ich habe nur geweint, und dann hat die wunderbare Dame gesagt, hören Sie mal, mit Ihnen kann ich ja gar nichts anfangen. Ja. Das schreibe ich erstmal raus aus der Akte. Sie erholen sich erstmal, sie suchen sich erstmal eine Wohnung, dass sie mal zur Ruhe kommen. Und wenn sie mal ein Gespräch führen können, ohne dabei zu weinen, dann gucken wir zwei, was sie in diesem Leben noch machen. Und das hat mir einen enormen Druck von den Schultern genommen. Genau das habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann mit 48 Jahren in eine Wohngemeinschaft gezogen.
Weil ist ja wieder modern, ist ja cool.
Ich habe mich nicht getraut, irgendwo alleine hinzuziehen, weil ich gedacht habe, ich springe nachts vom Dach. Und irgendwann habe ich Zeitung gelesen, nach ein paar Wochen. Und da gab es eine Anzeige, da stand Ausbildung zur Rettungsassistentin. Wie habe ich gedacht, das mache ich. Ich hatte null Ahnung. Ich wusste nicht mal genau, was ein Rettungsassistent macht.
Da war es wieder das fehlende Nachdenken.
Ja, dann habe ich bei der Schule angerufen und dann hatte ich auch zufällig den Geschäftsführer der Schule dran. Der sagt, hör mal, ganz tolle Idee, super. Und dann habe ich gesagt, gibt aber ein Problem. Ich bin so alt, ne? Ich bin 47. Hat er gesagt, kein Problem, machen viele Leute mit 47. Das war die Lüge seines Lebens. Ich habe dann 3 Monate später mit Unterstützung vom Arbeitsamt habe ich eine Ausbildung zur Rettungsassistentin begonnen. In einer Klasse mit Leuten, die durchschnittlich 22 Jahre alt waren.
Okay.
Ja, und dann habe ich meine Rettungsassistentin gemacht. Hatte natürlich in dem Alter und als Frau ein bisschen Schwierigkeiten, eine Ausbildungswache zu finden. Habe aber dann tatsächlich eine hier in Solingen gefunden. Ja. Holz, wo ich heute noch arbeite, habe dann jahrelang Notfallrettung gefahren und Marketing war immer so ein Hobby-Ding von mir und dann habe ich so ein bisschen da in meinem Kreisverband beim Roten Kreuz habe ich so ein bisschen für Spenden gesorgt, für einen neuen Rettungswagen und dann bin ich da so reingerutscht. Heute mache ich da Öffentlichkeitsarbeit und bin Pressesprecherin.
Okay. Und ich habe eins noch aufgenommen, du hast das zweimal eben so nebenbei gesagt. Deine letzte Formulierung war, und dann springe ich vom Dach. Man sagt das ja häufig, wenn man Krisen hat. Wie war das bei dir? War das jetzt eben nur so dahingesagt und ein Gefühl oder war das damals, hattest du ernsthafte Gedanken in diese Richtung?
Wenn ich allein war, hatte ich schon Angst vor meinen eigenen Gedanken. Also da habe ich mir auch Hilfe geholt. Professionelle Hilfe wollte ich haben, die war nicht so gut. Das haben dann meine Freunde erledigt, die immer gesagt haben, komm sofort, wir holen dich, das geht weiter, pass mal auf und ganz viel Unterstützung einfach mir auch gegeben haben. Ja, das war schon ernsthaft. Also das war ein Punkt, wo ich nie, an manchen Tagen nicht mehr leben wollte.
Und was hat dich abgehalten, diesen Schritt?
Ich habe gedacht, es bringt meinen Vater um. Mein Vater hat sehr an meiner Tochter gehangen. Er hat enorm gelitten unter dem Verlust. Und ich habe gedacht, das bringt ihn um.
Okay.
So eine Verantwortung für jemand anderen. Man muss aufpassen, wenn man trauert. Trauer hat so einen Cocooning-Effekt. Und man bekommt nicht mehr mit, wie sehr das Umfeld leidet, weil ja. Man selber so leidet. Die Menschen lieben einen, die Menschen machen sich Sorgen. Und an irgendeiner Stelle muss man auch mal sagen, das muss ich sehen. Das heißt nicht, dass ich morgen wieder fröhlich sein kann, aber ich muss sehen, da sind Menschen, die mir wichtig sind und denen ich wichtig bin, die machen sich sehr, sehr viel Sorgen um mich. Und
ja.
Auch eine gewisse Verantwortung, meine Meinung.
Ja, wow. Also beeindruckende Story. Du warst dann, gehen wir wieder zurück auf den Rettungsassistentenwagen. Ich erinnere mich nämlich an ein Foto und jetzt können wir diesen Loop vielleicht mal auflösen, warum Hühner Leben retten.
Ich habe eine sehr, sehr nette Kollegin wie Alexa und mit der bin ich viel Rettungswagen gefahren und so die Jungs von der Feuerwehr und die Kollegen sagen dann immer, das ist ein Hühner-RTW. Zwei Mädels drauf.
RTW steht für Rettungswagen. Hühner-RTW. Da hast du wahrscheinlich alle Schwarzer und ein paar Leute gegen dich, wenn du dich als Frau selbst als Hühner bezeichnest. Und vielleicht eine kleine Information für die unter 20-Jährigen. Deine Alexa war noch aus Fleisch und Blut.
Ja, das ist eine richtige Alexa.
Ja, man weiß es ja nicht.
Ja, und das hat uns halt immer so begleitet, ne? Wenn wir gefahren sind, haben die Feuerwehrautos, wenn sie an der Kreuzung standen, schon mal den Außenlautsprecher angemacht und haben bock, 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 bock gemacht, wenn sie uns gesehen haben. Ja, und irgendwann habe ich versucht zu recherchieren, wo war der Punkt, wo ich den Schritt ins Leben gemacht habe. Und das war eigentlich zu dem Zeitpunkt, als Kim verunglückt ist, hatten wir Hühner. Und die Kim hat diese Hühner geliebt.
Ja.
Und nachdem sie...
Die habt ihr auf dem eigenen Grundstück gehabt, oder?
Genau. Okay. Nachdem der Unfall passiert ist, lag ich morgens im Bett, den ersten Morgen alleine nach der Beerdigung. Keiner war mehr da. Die Freunde sind wieder arbeiten gegangen. Und die Hühner haben im Stall randaliert. Das tun die, wenn man die nicht rauslässt. Und mir war das völlig egal, bis in den Nachmittag hinein. Und ich gedacht habe, ja, das würde sie sehr traurig machen, wenn ich diese Hühner leiden lasse. Und das war das erste Mal, dass ich aus eigenem Antrieb aufgestanden bin und habe mich in diesen Garten geschleppt und habe wenigstens diese Hühner rausgelassen. Da war, ich nenne das immer so, da war der erste Spalt zwischen mir und diesem Entsetzen und dieser Hilflosigkeit, was sich so um einen wickelt in so einer Situation. Da gab es den ersten Spalt, wo ich handeln konnte.
Wo du wieder Licht gesehen hast am Ende des Tunnels, ja?
Nee, es ist einfach nur ein Spalt, der Handlung ermöglicht.
Okay.
Du hast das erste Mal nach dieser Katastrophe die Wahl, tue ich das jetzt oder tue ich das nicht? Du hast eine ganze Zeit lang gar keine Wahl, du existierst nur. Und ich habe mich entschieden, ich mache das jetzt, ich lasse die Hühner raus. Und dann schließt sich auch sofort wieder und du kannst wieder nichts machen. Aber diese Spalte kommen im Laufe der Jahre immer öfter und die werden immer größer. Und diese Zeit, die muss man nutzen. In der ganzen anderen Zeit kannst du dich hinlegen, hinsetzen, weinen, trauern, dich einigeln. Aber wenn du diesen Spalt spürst, ich hätte jetzt die Wahl, ich könnte jetzt, dann musst du handeln. Und da war meine Entscheidung, wenn diese Spalte da sind, dann gehe ich Richtung Leben und ich warte nicht, bis es sich wieder schließt und tue nichts.
Also können Hühner Leben retten im doppelten Sinne. Einmal die Hühner deiner Tochter, die dir dann...
Erstmal zum Aufstehen animiert haben, ja.
Und dann deine Arbeit mit deiner Alexa auf dem...
Genau, Wagen. Und wir können halt Leben retten. Habe ich da was aufgeklickt, Entschuldigung. Alles ja, gut. Alexa und ich können halt Leben retten.
Ja, sensationell. Hast du andere Leute schon mal ausgebildet auf diesen Rettungswagen? Hast du ein Talent erkannt? Du kannst Menschen anleiten, kannst führen, kannst vor anderen sprechen?
Relativ schnell Lehrrettungsassistentin geworden. Da muss man eigentlich so eine ganze Zeit Rettungsassistent für sein. Und ich habe mit Sondergenehmigungen durfte ich früher meine Ausbildung zur Lehrrettungsassistentin machen und habe dann auch Nachwuchs ausgebildet.
Okay. Und jetzt aber der Sprung zu Gedankentanken da.
Ja, das war so im Rahmen meiner Öffentlichkeitsarbeit, habe ich halt immer viel gegoogelt. Ne? Ich muss immer viel wissen, ich muss gut informiert sein über die neuesten Sachen. Und da bin ich irgendwann gestolpert. Erste Dr. Steffi Burkhardt spricht bei Gedankentanken und habe gedacht, oh wie krass, spricht er über die Generation Y.
Die Dr. Steffin Burger hat uns doch persönlich mit ausgebildet. Ich weiß nicht, war sie bei euch auch noch in eurem Lehrgang? Aber ich kenne sie noch, habe sie noch persönlich da kennengelernt, ja.
Und war völlig geflasht und gedacht, was ist das denn? Da steht einer und spricht tolle Sachen. Für mich ganz interessant, weil ich ja viel mit der Generation Y zu tun habe. Und bin dann über, was soll ich sagen, den Meister gestolpert, Tobias Beck. Und war völlig geflasht, als ich gesehen habe und habe gedacht, was ist denn das?
Ja.
Bin ich bei Gedankentanken gelandet, ne? Dann kommen ja die ganzen Videos und ich habe vor dem Bildschirm gesessen und mir lief hier der Sabber runter. Und
warum lief der jetzt der Sabber runter? Jetzt mal ehrlich.
Weil Tobias Beck spricht, wie ich auch spreche.
Aha, ich dachte, du meinst jetzt das Äußere.
Ne? Ja, also auch ein hübscher Kerl. Ja.
Also vielleicht hörst du das ja irgendwann.
Einer vor Leuten und der spricht wie du. Mittlerweile hatte ich meine Erste-Hilfe-Ausbilder gemacht und habe Erste-Hilfe-Kurse gegeben und habe da ein unglaubliches Feedback bekommen. Also Erste-Hilfe-Kurs ist ja sowas, wo du um 8:45 mit dem Kopf auf die Knie knallst. Ne? Und ich hatte scheinbar Talent und bei mir war das anders. Ne? Wenn ich die Leute ausgebildet hatte, dann haben die sich nach 2 Jahren, wenn sie dann wiederholen müssen, sich gemeldet und gesagt, wir möchten aber nur bei der Frau Hoch das machen. Und dann dachte ich, ach,
ja, schönes Kompliment.
Spaß, ne? Und dann habe ich Tobias Beck gesehen und habe gedacht, ja, so spreche ich auch. Ne? So einfach raus die Dinge beim Namen nennen und immer mal einen flotten Spruch dazwischen. Ja, und dann habe ich Gedankentanken und dieses Genre habe ich angehimmelt. Ich habe da abends gesessen und habe mir Daniela Ben-Said angeguckt. Ich habe mir Michael Rossier angeguckt und wie sie alle heißen. Und dann gab es bei uns im Haus einen Geschäftsführerwechsel und da war dann auch mal so ein Gespräch über meine berufliche Zukunft fällig. Und da habe ich meinem Chef mehrere Vorschläge gemacht, wie wir in Zukunft vorgehen könnten. Und einer dieser Vorschläge war, ich hätte gern...
So, kurze Unterbrechung, weil ich einen Frosch im Hals hatte, aber jetzt geht's wieder weiter. Simone, entschuldige, dass ich dich unterbrechen musste.
Kein Problem. Ja, und mein Chef hat halt gesagt, ja, dann sprechen wir über Ausbildung. Und dann habe ich gedacht, wenn ich ganz viel Glück habe, bekomme ich ein Modul, mal so ein Wochenende bei Gedankentanken. Ne? Da gibt es ja verschiedene Angebote.
Ja.
Und dann habe ich ihm das gezeigt und dann hat er tagelang überlegt. Und irgendwann hat er gesagt, Frau Hoch, wir machen das mit der Ausbildung.
Ja, cool.
Und dann habe ich gesagt, ja, welche denn? Und dann hat er gesagt, das ganze Paket.
Das ganze Paket heißt ein Jahr?
So war die Ausbildung, ein Jahr zur Management-Trainerin. Dann bin ich zu Gedankentanken gekommen, sehr nette Geschichte, als Tobias Beck-Fan. Ich bin echt ein Freak, was den angeht.
Ich auch, ja.
Ich weiß, ich kann mir ganz schlecht Gesichter merken. Also sagen ja viele Leute von sich, bei mir ist es aber viel schlimmer. Und als ich mein erster Tag bei
Gedankentanken... Das von Tobi konntest du dir schon merken, schätze ich.
Nein. Mein erster Tag bei Gedankentanken war Tobias Beck. Das wusste ich aber nicht, weil ich mal wieder keine Zeit hatte, mich vorzubereiten. Natürlich. Also bin ich da morgens angehechtet gekommen und ganz verunsichert. Und dann stand der schon da im Aufenthaltsbereich mit seinem Knopf im Ohr. Und dann habe ich gedacht, oh Scheiße, haben die eine gut aussehende Security hier? Ja? Und dann gingen um 9 Uhr die Türen auf und er steht an der Tür und begrüßt jeden Teilnehmer mit Handschlag, wie er das so tut.
Ja.
Und ich denke, wow, was für eine freundliche Security hier haben.
Das gibt's ja nicht.
Ich stehe auf diesem Stuhl, pack meine Tasche aus und sehe, der Typ geht auf die Bühne oder wird anmoderiert, heute Tobias Beck, und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Habe ich ihn nicht erkannt. Ne? Wie immer. Ich erkenne nie Leute. Und das war mein erster Tag bei Gedankentanken Tobias Beck. Und der hat den Mund aufgemacht und der hat mich vom Stuhl gefegt.
Ja, also ist auch wirklich sensationell für alle, die da draußen zuhören. Ich habe auch bei Tobi Beck alle Seminare durchlaufen und das ist wirklich schräges Zeug dabei. Aber du kannst ja gleich auch noch mal ein bisschen darüber sprechen. Aber wer auf die Bühne will, wer vor Menschen sprechen will, kommt aus meiner Sicht an Gedankentanken und an Tobias Beck einfach nicht vorbei. Das ist einfach sensationell, was er da macht. Und ich habe ihm viel zu verdanken. Das kommt aber an anderer Stelle mal. Heute geht es um dich. Aber erzähl mal weiter. Wie ging es dann?
Ja, dann bin ich ein Jahr eingetaucht in diese Managementwelt, ich wusste überhaupt nicht, dass es dieses Universum gibt.
Ja, dieses Weiterbildungsuniversum, meinst du?
Auf Menschen getroffen, wo ich gedacht habe, ja, hier gehöre ich hin. Ja. Also auf solche großherzigen, neugierigen, vorurteilslosen Menschen, sowas hatte ich überhaupt noch nie gesehen. Und auch da irgendwie habe ich immer den Eindruck, mein Leben besteht aus Förderern. Als ich diese Ausbildung angefangen habe zur Rettungsassistentin, hatte ich einen Dozent, der mich gefördert hat, mich seltsamen Vogel, ne, in dieser Klasse von 22-jährigen jungen Männern. Ja. Als ich dann in die Praktika gegangen bin, hat mein Chef mich gefördert. Und auf einmal war ich bei Gedankentanken und da hat der Stefan Friedrich hat mich gefördert. Aber auch ganz viele Leute aus diesem Kurs haben mir Mut gemacht, haben mir konkrete Ratschläge gegeben, haben mich mit sächlichen Dingen unterstützt. Und ich war im Himmel. Und das alles auch unter diesem Stern, es muss ökonomisch sein. Also verdienen muss man, aber du kannst trotzdem großzügig sein und du musst nicht arrogant sein dafür. Du kannst lieb und nett und freundlich zu den Menschen sein und trotzdem super erfolgreich.
Ja.
Das war für mich...
Nicht trotzdem, sondern gerade deswegen. Das ist ja eine... Ja, das ist eine von Tobis Kernbotschaften, dass er sagt, demaskiert euch mal. Lasst mal dieses Kettenhemd fallen, demaskiert euch mal, zeigt mal wieder ein bisschen Gefühl und Herz und nicht nur den Verstand. Ne?
Ja, und dann habe ich festgestellt, das ist mein Ding, das ist meine Welt und ich kann ja auf einer Bühne stehen, ich kann ja so sprechen, dass die Leute mir zuhören.
In der Tat, ich war ja selbst dabei, das war großartig.
Fühle ich mich halt auch sehr wohl und mittlerweile habe ich mich auch teilselbstständig gemacht. Also ich bin immer noch dem Roten Kreuz treu verbunden mit meinem Job.
Betonung auf noch?
Ja, ich bin denen schon sehr verbunden. Ich habe denen eigentlich alles zu verdanken und ich bin ein sehr treuer Mensch. Von daher läuft das auch so. Aber ich habe mich nebenbei selbstständig gemacht.
Und jetzt haben wir nochmal einen Sprung. Das ist ja nicht nur so, dass man dir gerne zuhört. Damals bei diesem Speaker-Event, wo wir waren, da hast du ja auch, da gab es ja nachher so eine Art Applausometer. Das war jetzt vielleicht nicht alles digital gemessen, aber das brauchte man auch gar nicht. Es war einfach ganz klar, es gibt ja immer einen, der alles abräumt oder immer eine in dem Fall, warst du es nämlich, weil deine Story hat natürlich alle fasziniert. Du hast es nicht nur von der Methodik und von der Didaktik her gut rübergebracht, sondern es war natürlich auch eine sehr emotionale Story, wie du sie ja hier jetzt auch gerade preisgegeben hast. Und damit hast du zu Recht da auch alle weggeflasht. Also das war einfach klasse. Und daraufhin haben wir uns dann in der Pause auch kennengelernt. Das war ja unser erstes persönliches Gespräch.
Genau, ja.
Mhm. Okay, aber jetzt gibt es irgend so ein Land, das ist ein paar Kilometer weit weg, aber ziemlich groß, heißt China. erzähl dazu mal kurz ein, zwei Sätze.
Ja, das ist die beste Geschichte überhaupt. Ich habe seit vielen, vielen Jahren eine Bekannte, die kenne ich aus ganz anderen Zeiten und aus einem ganz anderen Leben. Aber die ist mittlerweile Familienreferentin nach den Theorien von Jesper Juhl.
Ja.
Ich habe immer schon mal überlegt, wir machen sowas zusammen. Muss man mal gucken, wo da Schnittpunkte sind. Und ja, die ist seit mehreren Jahren Referentin in China. Die wird immer wieder nach China eingeladen. Das Land, wo Weiterbildung ganz groß geschrieben wird.
Ja.
Und hält da Seminare. Und ja, die Andrea Daun und ich, wir haben ein Seminar zusammen entwickelt mit dem Titel Teaching Impossible. Und da interessieren sich jetzt die Chinesen für. Und wir haben gerade ein Angebot rausgeschickt.
Was ist der Inhalt des Seminars?
Ansprache, Menschenkenntnis, Körpersprache, Wertschätzung gegenüber Kindern. Wie bringe ich Kindern bei, dass sie andere Menschen wertschätzen? Also es würde jetzt sehr weit führen, das im Einzelnen. Das sind ganz neue Denkansätze. Und eins sage ich dir, wenn das klappt, und ich fliege nach China für ein Seminar, dann raste ich aus.
Ja, also ich bin sicher, dass das klappt. Das klingt ja alles sehr weit fortgeschritten. Und deine Kollegin war ja, glaube ich, auch schon ein paar Mal da, wenn ich das richtig,
ja,
richtig deute und richtig verstanden habe. Also ich drücke dir die Daumen, dass das natürlich klappt. Nochmal kurz auf die Gedankentanken-Community zurückzukommen. Was ich auch besonders cool fand, ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast. Natürlich ist das so, wenn das so viele Menschen sind auf einem Haufen, da kann man nicht mit jedem Freundschaft schließen, aber es sind immer ausreichend Menschen da, wo man sich wirklich gut vernetzt und zwar weit über das Business hinaus. Also ich habe da wirklich auch ein paar Freundschaften geschlossen und einige waren ja auch auf unserem 25-jährigen Jubiläum dabei. Du wärst auch normal dabei gewesen, aber da kannte ich dich noch nicht zu dem Zeitpunkt. Aber das ist ja auch eine coole Atmosphäre, weil da im Grunde genommen, was die alle miteinander verbindet, ist, dass die Bock haben auf Zukunft, dass sie einfach irgendwie mehr erreichen wollen. Die wollen jeder für sich, so individuell unterschiedlich das sein mag, die wollen alle irgendwie das nächste Level erreichen. Ne? Ja.
Also das, und man glaubt gar nicht, was das für ein starkes Bindeglied ist.
Ja.
Und das sind ja wirklich alle Menschen. Ne? Ich habe am Anfang ganz oft gehabt, wenn da vorne die Neuen standen, die müssen sich ja dann so vorstellen, ne? Da habe ich gedacht, was bist du denn für jemand? Ja. Und dann hinterher stellst du fest, also erstmal haben wir das eine gemeinsam, wir wollen irgendwo hin. Ne? Und es herrscht ein solches Mindset. Ich kann mich gut erinnern, wie ich den ersten Morgen da ankam, wie man dann halt so ankommt, ne? Bisschen verunsichert, guckst mal rechts, guckst mal links. Und alle, die da standen, haben gesagt, guten Morgen.
Ja.
Da war ich noch keine 10 Minuten da. Da habe ich gedacht, was ist denn hier los?
Ich saß im Anzug und Krawatte da. Das hat sich dann aber relativ schnell geändert. Ich glaube, in der ersten Pause schon. Also das war spannend, ja.
Also diese Stimmung und ich weiß nicht, ich habe mich, als sie die große Rednernacht gemacht haben mit 15.000 Leuten, da habe ich mich gefragt, ob sie das, dieses Mindset, was diese besondere Schwingung erst entstehen lässt, ob sie das in dieser Riesenhalle mit diesen unendlich vielen Menschen hinkriegen. Die haben das tatsächlich hingekriegt. Ne?
Ja, natürlich. Also das glaube ich auch. Ist ja ganz oft so. Guck mal, wir hören ja auch im Radio oder meinetwegen auch über Spotify oder meinetwegen auch noch eine CD, wer das noch hat, hören wir ja auch unsere Lieblingsmusiker, unsere Lieblingsbands und Stars. Aber natürlich ist ein Live-Konzert immer geiler.
Ja.
Und ich glaube, das kann man damit ganz gut vergleichen. Ne? Ja, also wie gesagt, für China drücke ich dir die Daumen. Also ein Riesensprung. Im Moment bist du so zweigleisig noch im Angestelltenverhältnis. Auf der anderen Seite aber schon als Trainerin, als Coach unterwegs.
Ja.
Wie können die Menschen dich erreichen, Simone, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen möchte?
Ja, ich habe...
Hast du mal so eine Minute einen Werbeblock für dich?
Ja. Also, im Moment berate ich so kleine Start-ups, die so gar keine Ahnung haben, wo es hingeht, die nur die gute Idee haben.
Ja.
Da habe ich im Moment mehrere als Kunden und mache immer wieder Seminare zum Thema Kommunikation, Menschenkenntnis und gehe auch in normale Unternehmen, bin aber sehr stark unterwegs bei den Hilfsorganisationen, die einen riesen Bedarf haben, dass sie ihre Ansprache ändern an die Welt da draußen. Und die Welt braucht Hilfsorganisationen. Wenn die irgendwann mal alle pleite gehen, haben wir alle ein Problem.
In der Tat, ja.
Und ansonsten arbeite ich daran, weil ich gerne verstärkt auf die Bühnen möchte. Ich möchte diese Botschaft auch an Unternehmer bringen. Wenn schon mal Leute bei
uns welche Botschaft genau?
Im Bewerbungsgespräch sitzen, die so einen Break im Leben hatten, wo man denkt, kriegt der denn wohl noch mal hin? Ich glaube, gerade diese Leute können es besonders gut hinkriegen, weil die eine ungeheure Motivation haben. Weil die wollen arbeiten, die wollen ihren Weg zurück ins normale Leben finden. Und das geht am besten, finde ich, über sinnvolle Arbeit. Mir hat meine sinnvolle Arbeit oft auch Leben gerettet an furchtbaren Tagen. Aber ich hatte diese Arbeit und die hat mich gehalten.
Ja. Gut, jetzt sag aber nochmal bitte, wie konkret können Sie mit dir Kontakt aufnehmen? Telefonnummer, Website, E-Mail-Adresse? Ja,
www.simone-hoch.de. Bei Facebook Simone Hoch, die macht sowas.
Die macht sowas, ja.
Ja. Und ich habe auch eine Telefonnummer, 0173-64-88-888.
Das klingt jetzt fast nach einer Dating-Line. Mir ist ja auch gerade aufgefallen, ja.
Das ist eine Nummer, die klingt etwas seltsam, aber die Leute lachen alle, wenn sie sie hören.
Und wie das denn weitergeht, entscheidest du ja. Also von daher, das
ruft
mal alle fleißig an bei der Simone Hoch. Vielleicht noch ein, zwei Halbsätze, die du dann gerne vervollständigen könntest. Leben bedeutet für mich?
Sinn, Erfüllung und das Beste daraus machen.
Okay. Und expliziter Erfolg im Konkreten bedeutet für mich?
Freiheit.
Freiheit, okay.
Freiheit, über meine Zeit zu entscheiden, Freiheit zu entscheiden, was ich mir anschaffen möchte, in welcher Qualität ich mir das anschaffen möchte und wie ich zukünftig damit umgehe, dass ich mein Lebensumfeld gestalte.
Okay. Und Simone Hoch sieht man in 5 Jahren wo?
Ich hoffe regelmäßig in China. Und ich hoffe mehrfach im Jahr auf den großen Bühnen, wo die tollen Sprecher sich tummeln und gerne auch in den Auslagen einer Buchhandlung. Also nicht persönlich, sondern mein geschriebenes Werk.
Naja, es sind halt viele, viele, viele kleine Mosaiksteine, die man zusammensetzen muss. Ne?
Ja, Und in den 5 Jahren würde ich gerne 3 Monate im Sommer in Cornwall verbringen können.
Okay, also das sind klare Ziele und so, wie ich dich kennengelernt habe. Und ich denke auch unsere Zuhörer, die werden da wenig dran zweifeln oder gar nicht dran zweifeln. Du wirst deinen Weg weitergehen, weil bei der Story mit den Erlebnissen, mit dem Feedback, was du alles erlebt hast, das ist ja, ja, ich kenne keine andere Person, die da mitsprechen könnte, ist denn in dem Fall ja auch ganz gut so. Aber das ist schön, dass du deine Kraft nutzt und sagst, okay, aus meiner Vergangenheit heraus, aus dem, was ich alles als Feedback mit auf den Weg bekommen habe, stärke ich andere Menschen. Ich wünsche dir dafür alles Gute. Das letzte Wort gilt dann jetzt mal dir. Du kannst einfach mal frei von der Leber weg erzählen, was möchtest du unseren Zuhörern noch mitgeben, und dann sind wir auch schon am Ende für heute.
Vor einigen Jahren kam unsere lokale Zeitung zu mir und hat gesagt, wir möchten gerne über die Weihnachtstage über interessante Menschen berichten und haben mich gefragt, ob ich bereit wäre, meine Geschichte zu erzählen. Und das habe ich gemacht in einem sehr bewegenden Interview, und meine Geschichte ist Heiligabend abgedruckt worden. Und ich hatte einen einzigen Gedanken, warum ich das machen wollte. Ich habe nämlich mich erinnert, was ich für Weihnachtsfeste hinter mir habe. Wirklich an der Grenze zwischen Leben und Tod. Und habe gedacht, wenn es vielleicht einer liest, dem es auch schlecht geht, und der die Geschichte liest und sich denkt, die 3 Weihnachtstage, ich schaffe sie, dann ist mir alles recht. Dann ist mir da Genüge getan. Und die Geschichte ist erschienen und viele Leute haben schlecht darüber geredet.
Ach.
Geht sie mit ihrer Geschichte an die Zeitung? Also sowas erzählt man ja nicht der Zeitung, da die ganze Stadt lesen kann. Und das hat mich schon verletzt. Und weil mein Motiv war ein gutes. Ich wollte Leuten zeigen, man kann es überleben.
Ja.
Und 2 Jahre später gebe ich einen Erste-Hilfe-Kurs. Und in der Pause kommt eine Frau zu mir und sagt, ich kenne sie. Ich habe ihren Bericht vor 2 Jahren in der Zeitung gelesen. Da war mein Sohn gerade 6 Wochen tot.
Oh.
Ich wollte Weihnachten nicht überleben. Und ich habe morgens ihre Geschichte gelesen und ich habe mich fürs Leben entschieden. Und seitdem ist mir herzlich egal, wie Leute das finden, wenn ich meine privaten Sachen öffentlich erzähle. Ist mir völlig egal, seit diesem Tag.
Ja, großartig. Also Simone, du merkst, ich bin ein bisschen sprachlos, das kommt nicht allzu oft vor in meinem Leben. Aber ich danke dir sehr, sehr herzlich. Es war eine tolle Premiere, dass wir das jetzt per YouTube haben, wir auch an der Tonspur dann im Spotify und iTunes und so weiter veröffentlichen. Ich danke dir vielmals. Wir sehen uns demnächst schon irgendwie wieder. Ich weiß gar nicht, ob du in Hamburg mit dabei bist. Das ist jetzt auch für unsere Zuhörer gar nicht so wichtig. Das telefonieren wir gleich nochmal zu. Dir sage ich herzlichen Dank. Ich wünsche dir ein traumhaftes Wochenende. Ich drücke dir ganz, ganz, ganz fest die Daumen für China. Ich bin sicher, das wird klappen, weil China braucht dich. Das ist spannend. Und wir sehen uns an anderer Stelle wieder. Toi, toi, toi. Alles Gute und schöne Grüße hier aus Kiel.
Ich bedanke mich. Es war mir eine Ehre, lieber Michael.
Dankeschön. Bis bald. Ciao.
Tschüss.